Das grosse Versprechen vom Heiligen Geist. Das Thema. Wir beschäftigen uns heute mit einem Wort vom alttestamentlichen Propheten Joel. Ich bin gespannt, welche Aspekte du, Beat, besonders vorhebst. Mich interessiert vor allem bei diesem Fall der zeitliche Horizont noch ein bisschen. Ja, vom Wirken vom Heiligen Geist und der Verheißung. Ich lese aus Joel 3, 1 bis 5. Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Am Himmel und auf der Erde werde ich Wunderzeichen erscheinen lassen, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Aber jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und Jerusalem wird es Rettung geben, wie Jahwe angekündigt hat. Gerettet sein wird der, den Jahwe beruft.
Dankeschön, Albert. Albert hat ja auch eine wunderschöne Zusammenfassung gemacht. Das ist so wie im Fernsehen, bei den Fernsehserien, oder? Wo man, was bisher geschah, wunderbar. Nächstes Mal übrigens, das wird auch eine spannende Predigt, die wird uns dann der Felix halten. Da geht's darum, dass ja Jesus auch den Heiligen Geist kriegt. Also, gell? Also, könnt ihr euch freuen drauf. Heute zum Einstieg schauen wir einen kurzen Filmclip an. Vielen Dank auch ans Technikteam. Das ist immer etwas herausfordernd, gell? Ihr macht das super. Ich finde solche Dinge cool. Rasenmäherrennen. Aber gell, wenn die so an diesen Motoren rumschrauben, sie tunen, die bereit machen fürs Rennen, erst recht, wenn sie im Rennen selber dann um Positionen kämpfen, dann ist denen vermutlich nicht mehr bewusst, dass ein Rasenmäher eigentlich zum Rasenmähen da ist, oder? So ähnlich frage ich mich manchmal in Diskussionen über den Heiligen Geist. Da wird angesichts von verschiedenen Phänomenen dann diskutiert, ob die richtig sind oder ob die falsch sind und woher die kommen. Und ich frage mich dann, ob wir uns dann noch bewusst sind, wozu wir den Heiligen Geist gekriegt haben. Oder ich hatte in einer Handelsschule eine Klassenkollegin, die ist von Event zu Event gereist, um Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen. Am einen Event wurde sie berührt und dann ist sie umgefallen. Am anderen Event hat sie plötzlich so ein Lachen gehabt, ein ekstatisches. Und sie hat das richtig gesucht und ist so durch ganz Europa getourt, um so Erlebnisse zu machen. Und ich habe mich dann gefragt, oder ich frage mich vor allem heute so rückblickend, war die sich noch bewusst, wozu wir den Heiligen Geist erhalten haben? Im heutigen Text, den uns Albert ja schon gelesen hat, wird der Heilige Geist ja angekündigt, dass so etwa, je nachdem, den Joel ist noch schwierig einzuordnen, zeitlich, wann der gewirkt hat, aber vermutlich so um 800, 900 vor Christus. Und der hat uns nicht nur angekündigt, dass Gott den Heiligen Geist auf alle Menschen ausgießen wird, sondern er hat uns auch gezeigt, wozu das Ganze dann überhaupt soll. Und so, aber das Ziel des Heiligen Geistes, das erzähle ich erst dann im dritten Punkt. Zuerst schauen wir ganz nach Alberts Wunsch so an die zeitliche Einordnung des Ganzen. Schauen wir an dann auf die Wege, wie Gott durch den Heiligen Geist und durch uns wirkt und dann eben um das Ziel. Die Zeit der Enthüllung. Enthüllung ist ein anderes Wort für Offenbarung. Der Prophet Joel richtet unseren Blick auf die Zeit vor dem Tag des Herrn. Jetzt, der Tag des Herrn, das ist so eine alttestamentliche Ausdrucksweise und die meint einfach mal einen Zeitpunkt, den Gott vorherbestimmt hat. Ein Punkt in der Geschichte. Tag des Herrn bezeichnet nicht immer das Ende der Welt, sondern oft ist einfach damit das gemeint, was im Neuen Testament dann mit Kairos, also dem Zeitpunkt Gottes, beschrieben wird. Wenn hier aber in unserem Vers 4 die Rede ist von großen furchtbaren Tag, hast du gelesen, des Herrn, die Neues Leben Übersetzung, die ich da habe, die spricht vom großen herrlichen Tag des Herrn, andere übersetzen mit der große und schreckliche Tag des Herrn, dann ist tatsächlich das Ende der Welt, der Zeitpunkt, an dem Gott Gericht hält, gemeint. Jetzt dieses furchtbar, herrlich, schreckliche, das ist so ein Ausdruck, das ist schwierig zu übersetzen, deshalb gibt es auch so verschiedene Varianten. Aber das, was mir am besten gefällt, ist ein ehrfurchtgebietender Tag des Herrn. Also es ist so ein Tag, vor dem müssen wir nicht Panik haben. Aber diesen Tag sollten wir Menschen nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn das ist der Tag, an dem Gott mit der Welt und mit uns Menschen abrechnet. Da werden wir zur Verantwortung gezogen. Also das ist ein bedeutsames Ereignis. Nun kommt dieser Tag nicht einfach unvermittelt, einfach so plötzlich, wups, jetzt ist er da, sondern, und das finde ich typisch, Gott weist uns mit Zeichen darauf hin, dass der jetzt kommen wird. Die Zeichen am Himmel, Vers 3, werden sein, im Himmel und auf der Erde werden sein Blut, Feuer und Rauchsäule. Das Blut steht im hebräischen Denken für das Leben. Und das ist ja irgendwie logisch, gell? Wenn du kein Blut hast, dann lebst du wahrscheinlich auch nicht mehr. Außer du bist ein Luftballon. Genau, da ist mir jetzt gerade das Enko. Im Blut ist das Leben. Denn das Feuer ist immer wieder Ausdruck von der Gegenwart Gottes. Das verzehrende Feuer. Und die Rauchsäule steht im Alten Testament für die Führung und Leitung Gottes. Also wir sehen da, das ist die besondere Präsenz Gottes wird damit angedeutet. Und dann Vers 4. Zeichen werden sein, dass die Sonne sich verfinstert und der Mond blutrot wird. Und das sind so, in der damaligen Kultur, in den umliegenden Völkern, standen die Sonne und der Mond für Gottheiten. Also die wurden als Gottheiten angebetet. Und wenn jetzt die Sonne finster wird und der Mond blutrot oder eben auch geschwächt wird in seiner Strahlkraft, dann ist damit ausgedrückt, dass die ihre Kraft verlieren, dass die den Kampf verloren haben. Also den Sieg Gottes wird da eigentlich angekündigt. Jetzt so dieses Vorbereitetwerden, das begegnet uns auch im Neuen Testament an verschiedenen Orten. Und so einer, der mir wirklich sehr nahe ist und der mich immer wieder begeistert, ist Matthäus 24, 32 bis 33. Da sagt Jesus: Lernt vom Feigenbaum, wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes ist so das neutestamentliche Äquivalent, die neue neutestamentliche Ausdrucksform vom alttestamentlichen Tag des Herrn. Oder großen, schrecklichen Tag des Herrn. Genau, also dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Wenn wir das ganze Kapitel 24 lesen, dann erzählt da Jesus verschiedene so Aspekte, die wir im Auge behalten sollen, die darauf hinweisen, dass das Ende kommt. In Vers 29 dann ist auch bei Jesus die Rede von der Sonne und vom Mond, die ihren Schein verlieren. Wir sehen also, und ich finde das irgendwie tröstlich und auch vertrauenserweckend, Gott bereitet uns auf einschneidende Ereignisse vor. Und das in der großen Geschichte. Und ich habe so mir Gedanken gemacht und das ist mir bewusst geworden, ich habe das auch immer wieder in meinem Alltag erlebt, dass wenn ich irgendwas erlebt habe, dann zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, irgendwie hat mich Gott vorbereitet darauf. Also Gott bereitet uns vor und zudem, in Unbruchszeiten lässt Gott die Menschen nicht im Dunkeln. Es ist eine Beobachtung, eine biblische Beobachtung, die mich immer wieder begeistert. Und zwar, die meisten Propheten, die treten dann in Erscheinung, wenn es dem Volk am dreckigsten geht. Also wir sehen hier so einen Zeitstrahl von der Geschichte Israel. Das ist so, sind so die Könige, dann wo sich das Nordreich und das Südreich scheiden. Und dann der Moment, wo Juda von den Babyloniern aus der Heimat entführt und nach Babylonien verschleppt wird, also eine Zwangsumsiedlung, da finden wir die meisten Propheten. Also Gott schickt in schwierigen Situationen besonders viele Leute, die seine Wahrheit bezeugen, enthüllen, offenbaren. Gott redet so oft wie selten genau an diesem Punkt. Entsprechend lässt Gott uns auch auf unser Ende hin nicht im Dunkeln. In diese letzte Zeit hinein schenkt er ein großes Aufgebot an Offenbarung, an Enthüllung. Propheten, Träumer, Visionäre, wie es unser Text eben sagt. Im gesamtbiblischen Zusammenhang können wir sagen, diese letzte Zeit, das ist die Zeit von Pfingsten, das ist ja das Ereignis, wo sich diese Joels Prophetie angefangen hat zu verwirklichen und dauert bis zu diesem letzten Tag, bis zu diesem Weltende. Mit anderen Worten, wir befinden uns in dieser letzten Zeit. Jetzt fragst du dich, ja gut, das ist jetzt auch schon 2000 Jahre her, ist das schon lang, oder, für diese letzte Zeit. Aber ich habe mir dann gedacht, gell, wenn wir von einer kurzen Lebensdauer unserer Erde ausgehen und sagen, die gibt's nur 8000 Jahre, dann können wir sagen, also diese 2000 Jahre sind immerhin noch das vierte Viertel. Wenn wir hingegen mit gewissen Wissenschaftlern davon ausgehen, dass es unsere Erde schon 4,5 Milliarden Jahre gibt, dann sind diese 2000 Jahre noch viel kürzer. Und also der rote Teil ist nicht verhältnismäßig. Wenn ich das verhältnismäßig hätte grafisch aufzeigen wollen, dann würden wir das Rote nicht mehr sehen. Also das ist ein verschwindend kleiner Teil. Also wir sind in dieser Zeit zwischen Pfingsten und diesem letzten Tag. Und in diese Zeit hinein, schenkt Gott Offenbarung. In diese Zeit hinein spricht er, schenkt Wegweisung, schenkt uns Vorbereitung und Hilfestellung. Gell, ein Lehrling, wann braucht er am meisten Betreuung? Kurz vor seiner Abschlussprüfung. Also ein guter Lehrmeister, ein guter Lehrer, ein guter Mentor ist dann besonders für seinen Lehrling und seinen Schüler da kurz vor der Prüfung. Und so ist Gott, der Vater im Himmel, besonders für uns da, jetzt, wo es eben auf das Ende zugeht. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist uns gesandt wird. Gott will uns in dieser Zeit besonders nahe sein, uns begleiten. Gott spricht in besonderem Maße in diese Zeit hinein. Deshalb schenkt er die besondere Gabe der Prophetie durch den Heiligen Geist. Wie das dann Realität wird, da haben wir Anschauungsunterricht, wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen. Wir haben ja kürzlich über die gepredigt. Apostelgeschichte ist eigentlich ein schlechter Ausdruck für dieses Buch, denn wir richten dann unseren Blick auf die Apostel, denn im Lateinischen heißt dieses Buch Acta, einfach Handlungen. Oder am besten gefällt mir der holländische Ausdruck, der heißt Handelingen, also die Handlungen Gottes. Oder eben die Handlungen, und dann ist es eben nicht die Handlungen der Apostel, sondern es sind die Handlungen, die Taten des Heiligen Geistes. Es ist die Geschichte des Heiligen Geistes, der Petrus und Johannes und Paulus und all die ersten Christen da führt und leitet. Also wir erleben deshalb auch in der Apostelgeschichte ganz viele solche prophetischen Momente. Der Heilige Geist wirkt nach seiner Ausgießung. Ich würde auch sagen, ein erster Höhepunkt von diesem Wirken ist, dass er Menschen inspiriert hat, Wort Gottes aufzuschreiben und dieses Wort dann zu sammeln in einem Buch, das wir uns jetzt als Bibel vorliegt. Das ist auch so ein Werk des Heiligen Geistes. Jetzt begegnen uns in unserem Text so drei Spielarten der Prophetie. Und zwar ist die Rede von der Prophetie, von den prophetischen Träumen und dann von den Visionen oder vom Sehen. Gott spricht also auf unterschiedliche Art und Weise zu uns Menschen. Ich möchte auf diese drei Formen eingehen. Zuerst heißt es da, dass die Söhne und Töchter prophetisch reden werden oder, wie es hier übersetzt ist, weissagen werden. Der Prophet im Alten Testament, hebräisch heißt das Navi, das ist so die Begabung, Gottes Wahrheit zu enthüllen. Beim Propheten liegt der Fokus auf dem Reden, auf dem Verkündigen. Und so können wir sagen, während die Bibel grundlegend zu uns spricht, spricht der Heilige Geist durch Propheten in eine konkrete Situation hinein. Und was dann der Heilige Geist da sagt, das widerspricht dem biblischen Wort nicht. Und das zeigt dann auch auf, wir können prophetische Reden immer auch prüfen und sollen prophetische Worte immer auch prüfen am Wort Gottes. Und gell, ganz oft geschieht ja Prophetie durch das Wort Gottes. Es kommt uns in irgendeiner Lebenssituation plötzlich ein Vers in den Sinn und wir merken, dass der hat jetzt eine besondere Bedeutung. Oder wir lesen Bibel und eine Aussage springt uns plötzlich an und merken, ja, da meint jetzt Gott mich. Das sind alles eigentlich prophetische Momente, die da der Heilige Geist wirkt. Aber er spricht auch in Gedanken zu uns, in Eindrücken, in Bildern. Es gibt also viele Wege, wie er da redet. Jetzt erlaube ich mir hier einen kleinen Exkurs zum Thema Prophetie. Prophetie, das verleiht Einfluss, oder? Wenn du jemandem sagst, Gott hat mir gesagt, oder? Das ist ein großer Einfluss. Und dieser Einfluss, der kann auch missbraucht werden. Und es ist eine traurige Geschichte der Christenheit in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, dass so prophetisches Reden immer wieder auch missbraucht wurde. Und deshalb ist es in Verruf gekommen. Und weil so Prophetie irgendwann verdächtig wurde, hat man dann weniger von Prophetie geredet, sondern mehr vom hörenden Gebet. Nur auch beim hörenden Gebet sind ähnliche Dinge geschehen, und deshalb ist auch das hörende Gebet in Verruf gekommen. Also wenn man mit gewissen Menschen spricht und vom hörenden Gebet redet, dann haben die gerade rotes Tuch. Ich glaube, wir dürfen die Dinge einfach beim Namen nennen. Wenn von der Prophetie in der Bibel steht, dann sprechen wir halt von der Prophetie und von prophetischen Ereignissen oder Erlebnissen oder prophetischem Wirken. Und bemühen uns darum, dass wir nicht auch zu denen gehören, die das missbrauchen. Also, er schenkt den Söhnen und Töchtern die Gabe der Prophetie. Er schenkt den Alten prophetische Träume. Jetzt, gell, Träume sind nicht immer prophetisch. Zum Glück nicht, oder? Gerade bei den Albträumen. Die Psychologie sagt, in den Träumen verarbeiten wir unseren Alltag. Aber manchmal spricht Gott durch Träume zu uns. Es ist einfach ein weiterer Weg, wie Gott uns seine Wahrheit enthüllt, offenbart. Und dann heißt es, dass den Jünglingen Visionen gegeben werden. Im Hebräischen Chazon heißt das, im Hebräischen steht da das Sehen. Und das Sehen wird da zum Beruf gemacht, zum Seher. Und der Seher, der sieht Dinge, die den normalen Menschen verborgen bleiben. Er kriegt also Einblick in die unsichtbare Welt. Jetzt merken wir, die sind sich alle ein wenig verwandt, oder? Während der Prophet viel mehr den Fokus hat auf dem Reden, hat der Visionär oder der Seher viel mehr den Fokus auf das Sehen. Der macht uns natürlich dann das, was er sieht, schon auch zugänglich, indem er spricht, aber der Fokus ist mehr auf der Tätigkeit des Sehens. Jetzt werden ja diese Tätigkeit verschiedenen Menschengruppen zugeordnet, oder? Das Weissagen den Söhnen und Töchtern, das Träumen den Greisen, heißt in gewissen Übersetzungen, und das Sehen, das die Visionen den Jünglingen, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Ich glaube, wir dürfen das nicht zu stark gewichten, also dass jetzt wir von den Alten nur noch Träume erwarten. Ich glaube, Gott spricht, der Heilige Geist spricht durch uns alle. Ich glaube, dass es viel mehr darum geht, wir hatten ja in der letzten Predigt, dass der Heilige Geist im Alten Testament auf einzelne Amtsträger ausgegossen wurde, also auf die Könige, Priester und Propheten, auf die Richter und so weiter. Und hier wird deutlich, der Heilige Geist wird wirklich auf alle ausgegossen, sogar auf die Söhne und Töchter, nicht nur auf die Väter, oder, sondern auch auf die Söhne und Töchter, auch auf die Alten, auf die Greise und auch auf die Jünglinge, von denen man eigentlich in der damaligen Gesellschaft noch gar nichts erwartet hat. Also der Heilige Geist, ich glaube, das will dieser Text vielmehr so ausdrücken, der Heilige Geist kommt auf alle Menschen, die für den Heiligen Geist auch empfänglich sind. Und jetzt, wie versprochen, was ist eigentlich das Ziel? Wozu das Ganze? Wir haben schon gesehen, das ganze Weltgeschehen läuft auf das Gericht zu am Ende. Und dieses Gericht besteht darin, dass am Ende eine Trennung geschieht. Trennung geschieht zwischen den Menschen, die Gemeinschaft mit Gott haben wollen, die ein Ja haben zu Gott, ich habe das deshalb so mit Ja ausgedrückt, und den Menschen, die keine Gemeinschaft mit Gott wollen, die diese Gemeinschaft ablehnen. Und das ist ja schon ein Akt der Liebe, oder? Die Liebe Gottes zwingt sich niemandem auf. Er lässt uns die Wahl, ob wir uns für oder gegen ihn entscheiden wollen. Deshalb heißt es ja in unserem Vers 5 ja auch, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er lässt uns frei, ob wir seinen Namen anrufen oder nicht. Doch eine Existenz ohne den Gott der Liebe, eine Existenz ohne den Gott, der das Licht erschaffen hat, der Wärme erschaffen hat, der Geborgenheit und Gnade uns bringt, das ist eine düstere Realität. Und deshalb muss man von dieser düsteren Realität gerettet werden, wie es da heißt in unserem Text. Jesus spricht manchmal auch von dem Ort, wo das Weinen und das Wehklagen und das Zähneknirschen ist. Also das sind nicht unbedingt Ausdrucksweisen, wo ich denke, ja, da möchte ich hin. Ja, weil Gott alle Menschen liebt, setzt er alles daran, um alle zu gewinnen. Und deshalb, das ist der Grund, warum er seinen Geist aussendet und in dieser letzten Zeit so viel prophetisches Wirken schafft. Wir haben ja schon gesehen, Gott lässt uns Menschen nicht allein, wenn es hart auf hart kommt. Und das gilt nicht nur für das Volk Israel, es gilt auch nicht nur für uns Christen, sondern es gilt für alle Menschen. Gott will allen Menschen besonders nahe sein. Er will sich zeigen, damit sie zu ihm umkehren, damit sie anfangen, seinen Namen anzurufen und gerettet werden, um im Wortlaut unseres Textes zu bleiben. Aus diesem Grund wurde Gott in Jesus Mensch, ist zu uns gekommen. Aus diesem Grund ist Gott auch in unsere Herzen, in unsere Leben reingekommen durch den Heiligen Geist. Gott goss seinen Geist an Pfingsten auf uns Menschen aus, nicht einfach um irgendwelche theologisches Futter für Diskussionen zu geben, auch nicht primär um spirituelle Abenteuer zu ermöglichen, sondern um Menschen in Liebe zur Umkehr zu rufen, damit so viele wie möglich gerettet werden. Ob uns das gefällt oder nicht, aber die Pfingstbewegung ist die am stärksten wachsende Gruppierung der Christenheit. Und ich frage mich natürlich, wenn ich das so beobachte, könnte das etwas damit zu tun haben, dass die Pfingstkirchen einen deutlich weniger verkrampften Umgang mit dem Heiligen Geist haben? Könnten wir von dieser Bewegung vielleicht etwas lernen? Im Wissen, dass die ihre Schlagseiten haben, wie wir ja auch. Ich persönlich war lange Zeit sehr pfingstlerisch kritisch unterwegs. Man hat dieser Bewegung, der ich damals angehört habe, die neokonservative Bewegung gesagt. Und dann habe ich aber beobachtet, vor allem so in der Gemeinde, zu der ich sehr, sehr einen guten Draht hatte, die Konservativen da, diese Anticharismatiker, die haben sich immer wieder geteilt, oder die haben über theologische Fragen gestritten und dann sind sie sich nicht einig geworden und dann hat es wieder eine Teilung gegeben. Und so hat sich diese Gemeinde, die ich da im Kopf habe, die hat sich schon mehrere Mal geteilt und dann ist Corona gekommen und dann gab es natürlich auch wieder viele Streitfragen und dann hat sie sich ganz aufgelöst. Und das hat mir zu denken gegeben. Und gleichzeitig habe ich eben mitgekriegt, dass bei den pfingstlerischen Kirchen viele Menschen zum Glauben kommen. Und dann habe ich in der stillen Zeit noch diesen Vers gelesen, dass wir an den Früchten erkennen können, wie es dem Baum geht. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, das hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Gottes Mission ist es, Menschen zu retten, Menschen zu gewinnen, dass sie am Ende eben bei ihm sind. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. In 1. Timotheus 2,4 heißt das, und er, also Gott, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Und in diese Mission Gottes bezieht, das macht er nicht einfach nur für sich, sondern er bezieht uns Christen mit ein. Also das ist so die Mission Gottes, oder? Die Missio Dei, sagt man dem im Theologendeutsch. Und da bezieht er uns Menschen mit ein. Jetzt geht die nächste Schaltung nicht. Ah, jetzt, genau. Also seht ihr da die kleinen Pfeilchen da? Er bezieht uns da mit ein. Deshalb hat Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt und damit zu uns, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wir sind Teil von dieser Mission Gottes, von diesem Auftrag Gottes. Nur gilt den großen Auftrag Gottes, den schaffen wir nicht ohne Gottes Hilfe. Und genau deshalb hat er den Heiligen Geist auf uns ausgegossen, damit dieser Heilige Geist in uns wohnt, uns ausrüstet, uns bevollmächtigt, uns Autorität schenkt, damit wir diesen Auftrag wirksam ausüben können. damit Gott auf diese Weise durch uns zu Menschen reden kann. Und deshalb ist dieses prophetische Element so entscheidend. Ich bin da auch, glaube ich, eher so am Anfang, so zaghaft am Ausprobieren. Aber in letzter Zeit habe ich doch verschiedentlich so Erlebnisse gemacht, wo ich einfach gedacht hatte, ja, jetzt so einen Eindruck hatte vom Heiligen Geist her, dass ich jetzt jemanden anrufen soll oder jemanden besuchen soll. Und ja, wenn ich dann gegangen bin, habe ich gemerkt, es war genau richtig. Also ein Freund, da hatte ich den Eindruck, ich sollte ihm anrufen, da habe ich ihn angerufen und hatte gesagt, wenn du jetzt nicht angerufen hättest, dann ich hätte dich nie mehr angerufen, denn ich schäme mich so für das, was ich gemacht habe. Das lasse ich jetzt aus, oder was das ist. Aber ich habe gemerkt, dass das war so genau der richtige Zeitpunkt, um da anzurufen. Und wenn ich das erzähle, dann merke ich auch, was ich wahrscheinlich alles verpasst habe, wenn ich nicht auf solche Impulse reagiert habe. Aber der Heilige Geist führt uns, damit wir in dieser Mission Gottes unsere Rolle spielen können. Wenn irgendwelche Männer, vielleicht sind es auch Frauen, Rasenmäherrennen machen, dann finde ich das cool, oder? Das ist Ausdruck der Kreativität, ist vielleicht auch Ausdruck von Männlichkeit, dass wir immer die Schnelleren sein wollen. Vielleicht ist es auch eine Ausgeburt des Wohlstandes, aber ja, irgendwie lustig. Doch der Heilige Geist ist uns gegeben mit einem klaren Ziel. Und gell, manchmal will der Heilige Geist uns einfach Gutes tun, uns wohltun, uns stärken. Und da dürfen wir wunderbare Erlebnisse machen, die nicht direkt jetzt gerade mit diesem Auftrag im Zusammenhang stehen. Ich bin sehr vorsichtig geworden, solche Phänomene, charismatische Phänomene vorschnell zu verurteilen. Aber letztlich will Gott uns mit dem Heiligen Geist ausrüsten zu seiner Mission. Er will sich durch uns und durch unsere Träume, Visionen und Prophetien den Menschen offenbaren. Er will sich enthüllen, will seine Wahrheit, dass seine Wahrheit zu den Menschen kommt, damit sie ihn erkennen, damit sie von seiner Liebe überwältigt werden und umkehren. Lässt du dich vom Heiligen Geist ausrüsten und brauchen? Ich bete. Herr Jesus, wir haben ein riesiges Privileg, damit, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, in der diese Joels-Prophetie Tatsache geworden ist. In dieser Zeit, in der wir dich, Heiligen Geist, in uns haben dürfen. Ich danke dir für das Vertrauen, das du uns auch gegeben hast mit diesem Moment, mit dieser Tatsache. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, noch viel mehr aus deinem Geist heraus zu reden und zu wirken, zu denken und zu handeln. Dass wir noch viel mehr einfach auch Menschen erreichen können mit dieser Botschaft, dass du sie liebst. Und dass sie Zukunft haben, wenn sie zu dir umkehren. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir deinem Heiligen Geist im Weg gestanden sind. Weil wir selber machen wollten oder weil wir irgendwelche Vorbehalte hatten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns einen unverkrampften Zugang zu deinem Geist schenkst. Und das normal wird. Wir danken dir dafür. Amen.